Guten Morgen, liebe Kirche, liebe Gemeinde. Danke für die Einladung. Ich glaube, ich bin jetzt schon zum dritten Mal hier. Dritten Mal. Ich stelle mich kurz vor. Trotzdem, ich habe 4 Kinder zu Hause, also und einen Hund. Ihr könnt für uns beten. Ich war früher Pastor. Ich habe gerade festgestellt, Corinna und ich hatten eine Begegnung, ohne uns gesehen zu haben. Du bist auf die Bibelschule, hast eine Absolvierungsfeier gehabt und ich habe dann dem Tag 2007 meinen Start gehabt in der Bibelschule Wiedness. Da war ich von 2007 bis 2010. Dann sind wir nach Frankfurt gezogen, haben Kirche gegründet in Frankfurt. Und ich habe schon relativ schnell gemerkt, als ich meinen Dienst angefangen habe, dass Leute gesagt haben, du kannst gut reden und du bist ein guter Coach. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mich mal nebenbei selbstständig im Hinblick darauf, dass wir Kinder haben wollen, ne? In Frankfurt. Und ich habe dann später eine Kirche gegründet 2015 und bin dann bis 2019 dort in der Gemeinde gewesen, mit der Absicht dann auch in die Selbstständigkeit zu starten. Seitdem sind wir mit meiner Frau und ich gemeinsam unterwegs. Wir helfen Leuten, ihre Berufung zu finden. Wir helfen christlichen Unternehmern zu gucken, dass sie mit ihren Mitarbeitern richtig gut umgehen und haben richtig viel Spaß in unserer Aufgabe. Ohne meine Frau wäre ich im Knast, sage ich immer. Keiner glaubt mir das, aber es ist so. Die macht die ganzen Abrechnungen sozusagen, damit ich dann auch leben kann. Genau. Von daher ganz kurz zu uns. Ich liebe es, Menschen zu helfen, ihre Leidenschaft zu entdecken. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wenn da ein paar persönliche Worte zu sagen, in seiner Berufung zu leben, in dem zu leben, was wie Gott einem geschaffen hat, in dem zu sein, was Gott machen möchte aus eurem Leben, aus meinem Leben. Und ich möchte euch herausfordern mit dem Gedanken, dass das Leben kurz ist. Letzte Woche hatte ich eine Begegnung gehabt mit einer Person, die ich seit langer Zeit nicht mehr getroffen hatte. Sie hatte mir per WhatsApp mir geschrieben gehabt. Und sie sagte, ein guter Freund von früher mal ist einfach gestorben. Der war in Israel, war Mitte 50 und hat einen Herzstillstand gehabt und war weg. War plötzlich weg. Ich habe, wie bitte? Der ist gestorben. Der hatte mir damals geholfen gehabt, als junger Mensch, eine Zeit lang bei ihm zu wohnen, weil ich keine Wohnung hatte. Und dann merkte ich, ein Mensch ist einfach von der Erde gegangen. Der hat viel Jugendarbeit damals gemacht. Und ich habe festgestellt, das Leben ist endlich. Das Leben hört einfach auf und du weißt nicht wann. Du weißt es nicht. Es kann jederzeit passieren. Und ich stellte mir so die Frage, was ist eigentlich, wenn mein Leben plötzlich zu Ende geht? Und die Bibel stellt uns tatsächlich diese Frage. Sie sagt, gedenke, dass du eines Tages sterben wirst, damit du ein weises Herz, ein weises Leben führst. Wenn wir uns nicht darauf vorbereiten, dass unser Leben ein Ende hat, dann werden wir es quantitativ vielleicht leben, aber niemals qualitativ. Wenn eines Tages mal das Leben zu Ende ist, die Frage, wie habe ich meine Zeit verbracht? Was werden die Menschen über mich denken? Und vor allem, wenn ich meinen Schöpfer gegenübertrete, was von dem alles habe ich ausgekramt, was er in mein Leben hineingelegt hat? Das Leben ist wirklich sehr kurz, solange. In der Zeit, wo wir uns darüber Gedanken machen, läuft auch schon wiederum Zeit ab. Und deswegen sind wir so voller Begeisterung, dass wir sagen, wir müssen unsere Leidenschaft und das, was Gott in uns hineingelegt hat, entpacken. Wir müssen es leben. Und es ist wichtig, dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, damit verbunden ist, dass wir ein glückliches Leben führen. Ich bin in so einer unglücklichen Kirche aufgewachsen, wo Nietzsche sagen würde, ich würde ja an den Erlösten glauben, wenn die Erlöster schauen würden. Und ich merke ganz häufig, wenn du mit Menschen unterwegs bist, dass wir manchmal von Gott ein moralistisches Bild haben, aber nicht das, was er wirklich ist, nämlich wirklich zufrieden und wirklich glücklich. Und das, was er in uns hineingelegt hat, ist wirklich fantastisch. Und es ist Zeit, das zu leben und es ist Zeit, das zu erleben, weil das ist nämlich die entscheidende Botschaft gegenüber anderen Menschen. Wenn sie uns sehen, was sehen sie in unserem Leben? Deswegen habe ich euch heute mal einen Gedanken mitgebracht, dass Gott unser Glück will, dass Gott glücklich ist. Wir definieren Berufung, also wir schreiben das Wort Berufung und dann nehmen wir das Wort F, wir haben groß, das U groß, das N groß, Fun und machen das G dahinter. Berufung damit, dass wir Fun, dass wir Freude haben, dass wir glücklich sind, dass wir etwas in unserem Leben haben, was uns wirklich erfüllt. Und diese Freude hat 3 Punkte. Der erste Punkt ist, die schon in der Bibel verankert ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Freu dich über Gott, freu dich über den, wie er ist. Freu dich darüber. So, der zweite Punkt ist, freu dich über dich selber. Liebe dich selbst, freu dich über das, was Gott in dich hineingelegt hat, wie du geschaffen worden bist. Und da entsteht Berufung, mach andere Leute eine Freude. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber wenn wir uns nicht selbst lieben, wenn wir uns nicht über uns selbst freuen können, kann er Leuten eine Freude bereiten. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gott erleben in seiner Freude, in seiner Fülle, in uns selbst entdecken, was er in uns hineingelegt hat. Und dann eben anderen Leute eine Freude machen. Wenn das zusammenkommt, wenn ihr zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort seid, dann leben wir unsere Berufung. Und ein Mensch, der war an einem falschen Ort, seiner Meinung nach, im Alten Testament, nämlich in der Wüste. Ein Ort, wo die Sonne auf dich fällt, wo es kein Wasser gibt, wo es wenig Pflanzen gibt, wo es wenig Entspannung gibt. Und dieser Mann, der war lange Zeit in der Wüste. Wisst ihr warum? Weil er was Gutes getan hat, weil er in seiner Berufung war. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man in einer Berufung ist und in einer Wüste ist. Er hatte von Gott eine Salbung bekommen und ihm wurde zugesprochen, du wirst der nächste König werden in Israel. Alle anderen Leute haben ihn ausgelacht und gesagt, was ist denn das? Das ist der Jüngste. Das ist der Sohn von Isai. Alter, den hat doch keiner im Blick gehabt, der war doch bei den Schafen. Und dieser Samuel, der ging hin und salbte diesen König, diesen kommenden König David. Und David, der folgte seiner Berufung, und zwar konnte er Musik spielen, ganz gut, ne? So. Aber was noch viel wichtiger ist, er hat den Mut gehabt, den größten Feind Israels, den großen, langen Goliath, zu erschlagen. Also, das hat er getan. Und dann fangen alle anderen an, diesem Musiker ein Lied zu singen. Kennt ihr das Lied? Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000. Und da ist die Wüstenzeit vorbereitet worden. Manchmal bist du in deiner Berufung und es kommt Wüste. Versteht ihr? Weil Wüstenzeit eine Zeit ist, wo Gott unser Herz vorbereiten möchte. Nachdem Saul, dieser König Saul, das hört, wird er verrückt. Er verliert seine Berufung, rückt ab von Gott und will diesen Mann, der gerade sein Volk gerettet hat, mit einem Speer erschlagen. Und David flieht in der Wüste und in der Wüste ist er alleine. In der Wüste gibt es kein Wasser, in der Wüste ist er verloren, in der Wüste ist niemand da. Und in dieser Wüste erlebt er jetzt Gott. Die meisten Psalmen, die wir haben, die wir erleben, die wir lesen, die uns Kraft geben, die uns Mut machen, sind alle entstanden in der Wüste. Und in dieser Wüste schreibt auch ein Psalm, Psalm 16, und den werden wir uns heute mal durchnehmen, wo eben der erste Teil von einer Berufung und der zweite Teil verbunden sind, nämlich Gott zu lieben von ganzem Herzen, sich an Gott zu freuen von ganzem Herzen und gleichzeitig auch das, was wir bekommen haben, anderen Leuten weiterzugeben. Also ich lese vor Psalm 16 ab Vers 1. Da schreibt David ein Lied, da kann man sagen, Psalm heißt, bei uns heißt es in Eritrea, heißt Psalm Mesmur David. Das heißt Lieder Davids, ja, Psalm sind Lieder. Er singt ein Lied und ich lese euch das gerne mal vor, Psalm 16. Und zwar steht da, bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück, mein ganzes Fun, meine ganze Freude finde ich nur bei Gott. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wieder das Wort Freude. An ihn zeigt sich seine ganze Herrlichkeit. Jetzt kommen aber die anderen, die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfer, dem Blut, das sie ihren Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götze will ich nicht in meinen Mund nehmen. Mein Besitz, mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für ein Leben, was du für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein Stück Landstab. Es steht wie ein fruchtbares Stück Land. Das macht mich glücklich. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst des Nachts weist er mein Gewissen zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voller Fun, voller Freude. Und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein ganzer Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du gibst, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hältst du in deiner Hand, in deiner ewigen Hand bereit. Das ist ein Vers voller Fun, ein Lied voller Fun, ein Lied voller Freude in einer Wüste. Wenn man den Kontext von dem Psalm betrachtet, also den Zusammenhang betrachtet, die Psalmen werden in einem großen Zusammenhang betrachtet, dann ist immer Psalm 13. Das ist der Psalm, der Warum-Psalm. Könnt ihr schon merken, warum machst du das, Gott? Wo bist du, Gott? Es endet auch mit dieser Warum-Frage. Was soll das, Gott? Vielleicht geht es dir gerade so, dass du denkst, was soll das, Gott? Warum erlebe ich das gerade? Und dann geht er im Psalm und in so einer Warum-Frage, in so einer Leitfrage kann es sehr schnell passieren, dass Gott in meinem Leben keine Rolle mehr spielt. Es gibt so viele Menschen gerade in ganz Deutschland, es gibt zwei Bewegungen in Deutschland. Das eine ist, viele Leute wenden sich von Gott ab. Und das andere ist, viele Menschen wenden sich Gott zu. Es ist anders, es ist eine Erweckung, es ist aber eine Erschreckung. Weil Menschen anfangen, auf diese leidensvolle Frage, warum, eine kognitive, eine Verstandesantwort zu erwarten von Gott. Und weißt du, was aber passiert ist, dass Gott dir gar keine Antwort gibt? Der Psalm 13 endet mit einer Frage. Ich habe das auch oft erlebt, dass ich keine Antworten gehabt habe auf eine Situation. Und genau in dem Moment stellt sich die Frage, glaube ich an ihn dennoch? Oder glaube ich nicht an ihn? Und jetzt geht der Psalm 14. Und Psalm 14 macht, sagt der Schreiber, macht, es macht für mich keinen Sinn, nicht an Gott zu glauben. Für mich besteht die Option nicht an Gott zu glauben. Ich kann mir das nicht vorstellen, denn Gottlosigkeit hat keinen Sinn. Ohne Gott zu leben hat keinen Sinn. Und er merkt, im Psalm 14 merkt er, Gott schaut von oben herab. Er ist derjenige, der am Ende das Leben der Menschen beurteilen wird. Und es ist gefährlich, diese Gedanken zu machen, ohne Gott zu leben. Und Psalm 15, da geht es darum, dass er sagt, vielleicht gibt es eine Gnade für mich. Vielleicht gibt es ein Ende, wenn ich an Endgericht komme, vielleicht gibt es für mich nochmal Hoffnung. Und jetzt kommt die Antwort im Psalm 16, zwar voller Hoffnung, voller Zuvertrauen, voller Glaube. Psalm 16 zeigt die Antwort, die er auf diese Herausforderung hat. Und der erste Gedanke ist, bewahre mich Gott. Schütze mich Gott, dass ich nicht von dir wegkomme. Hilf mir, dass ich nicht ein Leben lebe ohne dich. Hilf mir, dass ich nicht in Leid versinke und dass ich nicht verzage und dass ich mich aufgebe. Denn du bist meine Zuflucht. Es gibt keinen Gott außer dir. Und ich sage, er sagt sich selber zum Herrn, ich sage, nur du bist mein Gott in diesem Leid, in diesem Schmerz. Du bist mein ganzes Glück. Der erste Gedanke ist, Gott ist dein Glück. Gott bringt dir Glück auch in deiner Wüstenzeit. Und es ist wichtig, dieses Bekenntnis zu sagen, nur du allein. Deswegen, wer Gott dient, kann sich freuen in der Wüste. Er bekommt seine Identität nicht von dem, was er gerade erlebt in dem Moment. Nicht von dem, was er tut, sondern von dem, der ihn Glück bringt. Gott ist seine Identität. Er entschließt sich, er bekennt sich zu Gott. Obwohl er Negatives erlebt hat, obwohl er Unterdrückung, obwohl er Ungerechtigkeit erlebt hat, obwohl er merkt, hey, ich verstehe das nicht, ich erschlage ein Goliath und werde erschlagen, sagt er, ich entscheide mich in der Zeit, wo Menschen von Gott, den Gott den Rücken kehren, entscheide ich mich, ihm zuzuwenden. Er betet zu Gott und er sagt, du bist meine Zuflucht. Und hier steht auch ein Schrei. Er schreit zu Gott, du bist meine Zuflucht. Du bist der Gott, an dem ich mich festhalte. Und du machst glücklich. Du hilfst mir, meinen Pfand zu leben. In dem ersten Wort der Berufung liegt das Wort Ruf. Ich glaube, dass Menschen berufen sind von Gott. Genau zu wissen, in allen Umständen, allen Schwierigkeiten des Lebens, halte ich an Gott fest. Und am Ende, meine lieben Freunde, am Ende wirst du merken, dass du niemals an Gott festgehalten hast, sondern dass er an dir festgehalten hat. Es ist sein Ruf. Es ist seine Liebe. Es ist seine Gnade. Es ist seine Barmherzigkeit. Es ist nicht unser Werk. Der Schlüssel liegt darin, an der Bestimmung festzuhalten, dass ich sage, trotzdem, was ich erlebe, habe ich Freude in Gott. Deswegen ist das größte Problem, was wir häufig haben, tatsächlich in unserer Prägung oder meiner Prägung, ich rede mal von mir am besten, ist ein falsches Gottesbild zu haben. Ein Gott, der so hart ist, ein Gott, der so streng ist, ein Gott, der nicht dein Glück haben will, ein Gott, der deine Werke haben will, deine Moralismen haben will, ein Gott, der von dir etwas verlangt. Mit diesem Bild entsteht kein Verlangen nach Gott. Haben diese Fischer gemerkt? Die haben über Fischen geredet. Es wäre doch die Antwort, dass wir sagen, jetzt gehen wir endlich fischen. Wisst ihr, was die Antwort wäre? Die Antwort wäre, dass ich begreife, was dieser Jesus Christus vor 2000 Jahren gemacht hat. Wir können nicht fischen gehen, wenn wir nicht begeistert sind von dem, wer er ist. Es ist nicht möglich. Wenn ich nicht fischen gehe, dann weil wir nicht erlebt haben, was die Jünger erlebt haben. Ihr Herz war voll von der Errettung, von der Liebe Gottes, die ihnen ist. Ihr Herz war voll, sie konnten nicht anders. Wenn du fischen gehen willst, dann schau dir den größten Menschenfischer aller Zeiten an, der sein Leben gegeben hat für dich und für mich. Es kann niemals Moralismus als Antwort sein auf das, was Jesus getan hat. Es muss Dankbarkeit, es muss Freude sein, es muss Glück sein. Es muss tiefste Freude darüber sein, dass er uns gerettet hat, dass er für uns gestorben ist. Ihr Lieben, ich möchte euch eine Sache sagen, die ich wirklich, wirklich ganz stark spüre, jetzt gerade in diesen nächsten Jahren, was auf uns zukommen wird. Wir leben in einer Zeit, wo wir herausgefordert sind. Momentan, viele, die letzte Zeit, die war davon geprägt, dass wir als Christen nicht Position beziehen mussten. Wir konnten uns ducken, das ist tatsächlich so. Wir konnten mitschwimmen, das ist tatsächlich so. Aber wir werden herausgefordert werden in den nächsten Jahren, zu Jesus zu stehen oder nicht zu Jesus zu stehen. Wir werden herausgefordert werden, noch nie, wie wir es im Leben erlebt haben. Weil einfach die Moral und die Ethik sich so wandelt, dass du als Christ, wenn du als Christ leben wirst, Konsequenzen dafür ertragen werden wirst. Nicht verstanden wirst, die negative Dinge unterstellt werden wird. Ich warte auf den Zeitpunkt, wo die Bibel verboten wird. Brauche ich gar keine Angst, aber wenn man überlegt, was alles verboten wird momentan. Weil irgendwas steht, diskriminierende Dinge in der Bibel stehen. Christen werden in Zukunft sich bekennen müssen. Es gibt keine Möglichkeit. So, und jetzt möchte ich aber da sagen, wenn du dich da zu Jesus bekennst, weil du glaubst, das wäre richtig, wenn du dich zu Jesus bekennst, weil du sagst, die Bibel, wirst du niemals das durchhalten. Wir können uns nur zu Jesus bekennen, wenn wir verstehen, dass er uns zu sich bekennt, dass er eine Kraft, eine Energie hat. Und die Antwort wäre auch nicht, dass wir für Jesus und für Gott streiten, für die Bibel streiten und uns einsetzen und Wutbürger werden oder Wutevangelisten werden, sondern die Antwort ist, dass wir Jesus von ganzem Herzen lieben. Und deswegen unsere Menschen, die uns Negatives wollen, die uns beleidigen wollen, die uns verfolgen wollen, segnen. Die Antwort ist seine Gnade, die Antwort ist seine Liebe, die Antwort ist liebet eure Feinde. Wir werden Anfeindungen erleben. Und wenn wir nicht die Kraft des Evangeliums, nicht die Power und die Freude an Gott haben, werden wir nicht mehr mithalten können. Deswegen ist die Antwort Jesus. Die Antwort ist seine Gnade, seine Liebe zu uns. Dass ich mich freuen kann über Gott. Deswegen sagt der Psalmist, ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligen Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Freude an Gott ist die Antwort für Anfeindung. Freude an Gott ist die Antwort für viele Dinge in der Wüste, die passieren. Er freut sich. David freut sich über alle Menschen, die Gott lieben, die zu Gottes Volk gehören. Und dann sagt er etwas, nämlich er sagt, an ihnen zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Beste, was wir tun können in dieser Welt, ist, wenn Gottes Herrlichkeit sich an uns zeigt. Nicht, wenn sich zeigt, wie treu oder wie gut oder wie dass wir so an Gott fest. Nein, dass er an uns festgehalten, dass er gütig ist zu uns, dass er so für uns ist. Seine Schönheit sich widerspiegelt in unserem Leben. Ich möchte euch so ermutigen, seine Schönheit und seine Größe ist der Glücklichmacher in deinem Leben. Gott beruft dich in seine Gemeinschaft. Er möchte Freude in deinem Leben. Er möchte Glück in dein Leben bringen. Und er möchte, dass wir ihn wieder auf einer neuen Art und Weise begegnen, dass wir uns so sehr freuen über ihn, so sehr freuen über das, was er tut für uns, was er ist für uns, dass wir nicht anders können, als von ihm zu reden. Dass wir ihn bekennen. Also, ihr Lieben, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, ist es doch manchmal sehr komisch, wenn ich jetzt meiner Frau, wenn ich mit meiner Frau reden möchte. Ja, ich bin irgendwie verheiratet. Ja, ich hab da ein paar Kinder. Das wird doch komisch sein, sage ich mal. Ich rede über meine Frau, weil ich stolz und dankbar bin für das, was sie ist, und über meine Kinder, weil ich sie als Geschenk empfinde und erlebe. Und so können wir nur von Gott reden, wenn unser Herz erfüllt ist von dem, wer er ist, von seiner Schönheit, wenn wir von seiner Schönheit geblendet sind, befangen sind und nicht mehr anders können, als außer ihm zu reden. Und es ist wichtig, wie die Freude und die Schönheit zu sehen, die Gott in unserem Leben hat. Und jetzt sagt er noch eine andere Sorte. Die Leute, die sich nicht über Gott freuen, wo erleben sie ihre Freude? Menschen, die nicht auf Gott setzen, Menschen, die sagen, ey, was ist mir gar nicht so wichtig, wer Gott ist, die setzen auf anderen Göttern. Das ist wichtig zu wissen. Gott, auf anderen Göttern. Manche Leute sagen, sie wären atheistisch, aber das stimmt nicht. Jeder setzt auf seine Hoffnung auf irgendetwas. Im Alten Testament waren die Götzen Gegenstände oder auch Denkmodelle, die man hatte, wo man die Hoffnung darauf gesetzt hat, dass diese Götter einem helfen, dass diese Götter einem weiterbringen ihr Leben. Und damals war das so, dass man zum Beispiel gesagt hat, okay, wir haben jetzt, wir brauchen Ernte und wir beten für den Gott der Ernte. Wir brauchen einen Sieg, wir beten für den Gott des Krieges, wir beten für den Gott des Sieges und wir opfern unsere Kinder für diesen oder wir opfern unsere Zeit. Also sie haben ihre Hoffnung, auf Gott zu setzen heißt, auf einen Götzen zu setzen heißt, unsere Hoffnung darauf zu setzen, dass diese Person uns Erfüllung schenkt. Unsere Götter der jetzigen Zeit ist das Geld, ist das Materielle. Ihr kennt das, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Familie. Wenn du darauf dein Leben setzt, wirst du am Ende nichts davon haben. Voltaire hat einmal gesagt, wenn es um Geld geht, haben alle die gleiche Religion, hat er mal gesagt. Es ist eine Religion, dass ich auf Sachen setze, auf Erfüllung setze, auf Optimierung setze, darauf setze, dass ich etwas erreichen kann, mein Potenzial leben kann und die Welt verändern kann, weil ich ja so viele Möglichkeiten habe, auf meine Fähigkeiten zu setzen. Und da sagt die Bibel, nein, die Antwort, wenn du das tust, wirst du die Antwort nicht haben in deinem Leben, sondern wirst viele, viele, viele Schmerzen haben. Die große Berufung oder das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, kommt erst zutage, wenn ich mich freue darüber, wer Gott ist. Wenn mein Herz, meine ganze Leidenschaft, meine ganze Passion ihn persönlich gilt. Und das bedeutet, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit ganzer Seele ihn zu lieben, ihn zu meinen. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, der mir auch sehr wichtig ist, ist das, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns gegeben hat. Gott ist mein Glück. Und jetzt ab Vers 5, du kannst Gott genießen. Gott ist unser Glück. Ja, Amen. Preis den Herrn. Und ich kann ihn genießen. Das ist der zweite Gedanke. In Kapitel 5, im Vers 5 steht, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Im Alten Testament war das so, dass die Israeliten von Gott per Losverfahren etwas bekommen haben und Gott hat ihnen quasi hat sie mit Land gesegnet. Land stand im Alten Testament für Heil, dafür, dass Gott Heil schenkt. Ich hatte die Predigt schon einmal gehalten vor vielen Jahren und ich habe gemerkt, während ich mich jetzt nochmal vorbereitet habe, dass eine Veränderung in meinem Mindset, eine Veränderung in meinem Denken gekommen ist. Nämlich die, dass ich meinte, dass dieser Vers mir sagt, damals habe ich gepredigt, ja pass auf, das was Gott dir gibt, reicht. Ja? Gott gibt dir was und wir müssen aufpassen, dass wir mit dem, was Gott uns gibt, nicht unzufrieden sind. Und wir hätten gern mehr, wir wollen gern mehr. Und wir wollen gerne mehr erleben, aber Gott gibt uns das, was wir brauchen. Der Fokus war darauf, dass wir dankbar sein sollten, dass wir zufrieden sein sollten. Nur das Problem ist, es ist nicht der Text. Der Text redet davon, dass Gott uns etwas gibt, was wir brauchen, aber da steht, er gibt uns fruchtbares Land. Er macht uns mit diesem fruchtbaren Land glücklich und er gibt uns ein schönes Erbteil. Und ihr Lieben, ich glaube, dass wir manchmal ein Denken haben, dass Gott uns nur irgendwie etwas geben will, dass wir so gerade durchkommen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Stimmt's? Das ist so. Mangeldenken, mir wird nichts mangeln. Aber am Ende des Kapitels steht, dass wir, der ist mein Hirte, da steht, mein Becher, am Ende des Verses von Kapitel Psalm 13, mein Becher fließt über. Es fließt über. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat gesagt gehabt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Leben in Mangel? Nein, Leben in Überfluss. Und hier steht, ich gebe euch schönes Land, ich gebe euch schöne Erfolge. Ich schenke euch das, ich bin so reich. Ich denke mir jedes Mal, wenn wir in unserer Familie zum Beispiel unsere Kinder irgendwas haben und die kommen und wollen irgendetwas von uns, dann würde ich auch nicht sagen, pass mal auf. Wenn ich alles habe, dann gebe ich das meinen Kindern, dann teile ich das mit meinen Kindern. Und was ich gemerkt habe, dass ich so viel Mangeldenken von Gott habe, dass ich nicht bereit bin, das auszupacken und anzunehmen, was er mir in mein Leben gegeben hat. Wir haben so viel Potenzial. Und wisst ihr, was das Problem ist, dass wir darüber nicht sprechen. Wisst ihr, wer darüber spricht? Das sind die ganzen Coaches, die nicht an Gott glauben. Die haben mega Erfolg, die füllen alle Seelen. Aber wo haben die Leute das ganze Potenzial her? Von Gott selber, und wir schweigen darüber. Wir müssen neu denken darüber, dass Gott großzügig ist, dass Gott gerne gibt, dass Gott unseren Erfolg will, weil es auch sein Erfolg ist. Hier steht, dass er uns ein schönes Erbteil gegeben hat. Hier steht, dass er uns glücklich machen will. Hier steht, dass wir Freude haben werden über Gott. Natürlich soll man dankbar sein für alles, was Gott in unserem Leben macht. Natürlich gibt es Herausforderungen. Natürlich ist Gott der Wichtigste in unserem Leben. Aber es steht nicht, dass Gott will, dass wir unsere Rechnung nicht bezahlen können. Dass Gott will, dass wir leiden. Dass Gott will, dass wir Stress haben in unserem Leben, weil wir so wenig Früchte haben. Nein, Gott will, dass wir Frucht in unserem Leben haben. Gott will, dass wir gesegnet sind. Gott will uns Besitz geben. Gott will uns Erbteil geben. Warum? Damit die anderen sehen, wie gut Gott ist. Und die anderen erkennen, wir haben so einen guten Gott. Und ist die Frage, ob du es verdienst, ist eine ganz andere Frage. Verdienst du es, dass Gott dich beschenkt? Verdienst du es, dass Gott zu dir, dass du das bekommen darfst? Das ist eine ganz andere Frage, aber die werden wir auch beantworten. Verdienst du es? Und ich möchte dir ganz einfach die Antwort sagen. Die steht in der Bibel, in Römer 8. In Römer 8 steht, wenn er seinen eigenen Sohn nicht für uns verschont hat. Kennt ihr die Stelle? Wisst ihr, was danach steht? Wie wird er uns nicht mit ihm alles? Wer verdient es? Wer hat es verdient, dass du beschenkt wirst? Christus. Jesus verdient es, dass du Geschenke von Gott bekommst. Er schenkt uns alles mit Jesus Christus. Nicht mit deinem Gehorsam, nicht mit deiner Arbeit, nicht mit deinem Einsatz, sondern mit seiner Liebe. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht geschenkswürdig bist, dann geh zum Kreuz und er wird dir beantworten, ich bin es würdig. Um meines Namens willen führst du mich, um seines Namens willen, um seiner Gnade willen. Gott möchte dich beschenken, weil Jesus alles für dich erfüllt hat. Würdiger kannst du nicht sein. Deswegen ist der Punkt, wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht würdig, so beschenkt zu werden, dass es mir gut geht, dass ich Freude habe, dass ich Erfüllung habe, dann sollst du wissen, Jesus Christus hat alles für dich erfüllt. Jetzt muss man gucken hier, dass wir, genau. Der Punkt ist der, ich war als Jugendpastor in einer Kirche und ich habe während der Bibelschule, das finde ich total interessant, dass ich von der Bibelschule, geredet habe, während der Bibelschule habe ich immer, wenn die Lehrer irgendwas erzählt haben, habe ich immer mitgeschrieben und wenn es eine Buchempfehlung gab, da habe ich ja auch immer so eine Liste gehabt, dann habe ich mitgeschrieben, weil die wollte ich haben. Und ich war so ein richtiger Buchjäger, wollte immer die Bücher haben und es gab ein Buch von John Stott, das war die Apostelgeschichte und die haben alle davon geredet, das ist ein gutes Buch und ich gehe ins Internet, wisst ihr, wo man merkt, dass es ein gutes Buch ist, wenn es vergriffen ist. Und ich habe es auf meiner Liste gehabt und ich habe es nie gefunden. Nie gefunden, wirklich. Das war das einzige Buch, fast 2,5 Jahre lang suchte ich dieses Buch. Und ich habe es nicht gefunden. Ja, das gibt's doch nicht. Das muss doch wirklich gut gewesen sein. Und da war ich an der Kirche. Das war meine erste Stelle in Höchst. Da war ich Jugendpastor. Und dann bereitete ich mich vor auf eine Predigt für die Kirche, um zu sagen, was Gott alles an Potenzial für diese Kirche hat. Und dann gucke ich so ein Regal und sehe dieses Buch. Apostelgeschichte. John Stott. Und ich denke mir, ach du meine Güte, ich suche das seit Jahren und es ist in dieser Kirche drin. Und wisst ihr, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Frusterlebnis, ich mich so geärgert habe über unsere Kirche. Ich gedacht habe, warum nutzen wir unser Potenzial nicht? Warum leben wir nicht das, was Gott gibt? Was soll das denn? Ich war sauer, ich war wütend. Ich habe gesagt, komm, lass uns doch mal hier, lass uns Höchst erreichen. Es ist höchst kriminell, wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen. Lass uns immer nach Höchst gehen, ne? So. Bin in die Kirche gegangen, hast du gesehen, alles drumherum ist komplett anders als diese Kirche. Und wir waren wie so ein Bunker, also wir waren auch so ein Fischerladen. Und das Problem, was ich gemerkt habe, ist, dass ich frustriert war bei unserer Kirche. Wisst ihr, wie Gott die Kirche gesehen hat? Apostelgeschichte. John Stott. Habe ich gemerkt, Paulus, wenn du die Kirche so siehst, nicht in ihrer Schönheit, nicht in ihrer Stärke, dann wird sie auch nichts werden. Also von meinen Gedanken. Und ich möchte euch zusprechen, ich weiß nicht, wo ihr jetzt steht als Gemeinde, als Kirche, aber Gott hat Apostelgeschichte John Stott, das Buch ist hier in dieser Kirche, das Potenzial ist hier in der Kirche. Gott möchte euch gebrauchen. Und es ist wichtig, dass wir das sehen. Wisst ihr warum? Weil es euch Jesus schenkt. Deswegen ist es wichtig zu sehen, welche Schönheit Gott in eurer Kirche, in deinem Leben hineingelegt hat. Und es ist wichtig zu sehen, welche Fähigkeiten, welche Begabungen Gott dir auch geschenkt hat. Ich merke das immer wieder neu, dass manchmal wir nicht ahnen, wie viel Gott in uns hineingelegt hat. Und es ist wichtig, da den John Stott in deinem Leben auch auszupacken, zu merken, wir haben so eine großartige Begabung von Gott bekommen. Wir sind hier, das ist, glaube ich, hier ein Beerdigungsinstitut, ist das richtig? Es gibt wirklich diesen Satz, und den müsste eigentlich meiner Meinung nach in der Bibel stehen, aber das sagen viele Leute. Der reichste Ort auf dieser Welt sind die Friedhöfe. So viele Menschen begraben, die ihr Leben, ihr Potenzial nicht gelebt haben. Und es ist wichtig, dass ihr den Reichtum, den ihr in eurem Leben habt, das, was Gott euch gegeben hat, dass ihr das lebt. Und Jesus ist da sehr deutlich. Kennt ihr dieses Gleichnis von diesen drei Leuten, die der eine vergräbt sein Talent und die anderen machen was aus ihrem Leben. Gott will, dass wir das ausgraben, dass wir das leben. Aber nicht, weil wir besser sind oder weil wir besonders sind, weil wir uns optimieren wollen, sondern weil Jesus es uns wert ist. Weil Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Und wir jederzeit das leben können, was Gott in uns hineingelegt hat. Martin Buber hat einmal gesagt gehabt, wir können in jeder Zeit umkehren. Die größte Tragik der Menschen ist, dass er jederzeit umkehren kann, aber das nicht tut. Es gibt keinen Zeitpunkt, der zu spät ist bei Gott, wo wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, ausleben können. Gott hat dir Fähigkeiten, Gott hat dir Begabung, Gott hat dir Land gegeben. Lebe es, bebaue es, nutze es. Nutze es aber nicht für dich, sondern nutze es für Gott, nutze es für andere Menschen. Und ich möchte eine Sache sagen, weil mir das so auf dem Herzen liegt, nutze aber deine Begabung, nicht eine andere Begabung. Manchmal ist es so, ich gehe manchmal in Kirchen rein, dann machen irgendwelche Leute irgendwelche Dienste oder Aufgaben, wo du merkst, die wurden wie so ein Puzzle da reingehauen und du merkst irgendwie, die tun eine Arbeit, das entspricht ihnen nicht. Gott hat dich nicht umsonst so geschaffen, wie du bist. Gott will, dass du dein Bestes bringen kannst und er hat vieles in dich hineingelegt. Und es ist unsere Aufgabe, die Leute zu helfen, ihr Bestes zu entdecken. Ich möchte zu dem letzten Punkt kommen, nämlich zu dem, dass er sagt, deshalb ist mein Herz voller Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln, auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du dem Totenreich nicht überlassen, mich deinen treuen Diener wirst du vor dem Grabe verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Das ist übrigens auch Psalm 16 und Psalm 23 sehr ähnlich aufgebaut. Könnt ihr euch mal gerne mal anschauen. Da wird auch am Ende gesagt, dass seine Güte ewig ist, dass uns seine Güte verfolgt, ewig verfolgt. Güte, Gnade wird uns ewig geben. Er wird uns Gnade ewig geben. Und jetzt kommen wir auf diesen einen Punkt, der alles durcheinander bringt in unserem Leben, nämlich der Punkt, der Endpunkt unseres Lebens ist. Dieser Mann, der gestorben ist, der einen Herzinfarkt gehabt hatte. Die Menschen, die eines Tages sterben, wäre nämlich der Punkt des Todes. Er redet von Totenreich, er redet davon, dass das Leben irgendwann einmal zu Ende ist. Und er verbindet aber diesen Totenreich mit Hoffnung. Dieses Grab mit Hoffnung. Dieses Tod verbindet er mit Leben. Du wirst mir zeigen, den Weg zum Leben. In Apostelgeschichte Kapitel 3 wird dieser Vers zitiert in Bezug auf die Auferstehung Jesu Christi. Petrus sagt es in einer Pfingstpredigt, zitiert in diesem Vers und sagt, Jesus ist derjenige, der auferstanden ist. Der den Tod besiegt hat. Und das, was für mich so, was mich so glücklich macht, was mich so fröhlich macht, ist, dass ich diesen Mann, der jetzt in Israel einen Herzinfarkt bekommen hat, dass ich ihn treffen werde, weil Jesus den Tod besiegt hat. All das, was wir tun, ist nicht vergeblich. Es ist nicht umsonst. Im Prediger steht einmal, was nützt es dem Menschen? Was rackert sich der Mensch ab, weil er doch eines Tages sterben wird? Und er ist nackt in die Welt gekommen und wird nackt die Welt verlassen. Nichts wird er mitnehmen. Und Jesus ist die Antwort darauf, dass wir sagen, wir werden alles mitnehmen. Weil wir Jesus kennengelernt haben. Wir können uns freuen, all das Leid, was wir hier erleben, wird einen Moment geben, wo Jesus sagt, dass er die Tränen uns abwischen wird im Himmel. All den Schmerz, den wir haben werden, da hat Jesus die Antwort, es wird kein Leid mehr geben. All das, was wir hier aufgebaut haben, werden wir im Himmel wieder bekommen, erleben. Aber wisst ihr, was das Schönste ist? Es ist gar nicht die Arbeit. Es ist gar nicht die, dass ich mein Leben erfolgreich gemacht habe. Wir werden ihn erleben, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden alle Lieben sehen, die mit uns verbunden waren und die mit Jesus verbunden waren. Und wir werden sehen, dass er den Tod besiegt hat und dass Jesus lebt. Und deswegen werden wir auch leben. Deswegen werde ich diesen Menschen, der jetzt sein Herz verklagt, werde ich wiedersehen, weil Jesus auferstanden ist. Ich möchte euch eine sehr persönliche Geschichte erzählen, die mit diesem Vers verbunden ist. Und die mit Wüste verbunden ist. Die mit Leid verbunden ist. Ich habe damals, als ich in der Kirche meine erste Arbeitsstelle hatte, habe ich echt Wüstenzeiten erlebt, weil es einfach manchmal, also Kirche kann manchmal wirklich anstrengend sein. Es ist leider so, weil wir Menschen sind, aber auch im Unternehmen ist es genauso. Und ich hatte eine sehr schwierige Situation gerade bei uns in der Kirche. Wir haben halt uns da beackert, bekämpft, auch in der Gemeindeleitung. Und meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwanger. Und das hat meine Frau so mitgenommen und auch mich mitgenommen. Und es ging darum, dass wir überlegt haben, wollen wir noch hier in dieser Gemeinde bleiben? Weil wir einfach gemerkt haben, die Wertschätzung ist nicht da und die Perspektive ist auch nicht da, die wir so gesehen haben. Und da war ich, weiß ich noch, ich bin dann auf dem Soda gewesen, war Jugendpastor in der Kirche. Meine Frau rufte mich an und sagte, sie war gerade beim Arzt und der hat gesagt, das Kind wächst nicht mehr. Ich wusste ganz genau, das war dieser Beef, den wir hatten, diesen Stress, den wir hatten. Habe ich gebetet und gehofft, dass alles gut wird. Bin zurückgekommen aus dem Sola, sind wir gemeinsam zum Arzt gefahren. Ich war sehr aufgeregt nach Höchst. Und dann waren wir dort und wir haben auf dem Weg dahin gebetet, Gott, hilf du uns, damit richtig umzugehen. Und ich wusste noch, auf dem Weg dahin hat gesagt, egal was passiert, wir halten an Gott fest. Dann sind wir in die Station gegangen und das, was die Person gesagt hat, ist, das Kind ist gestorben. Was Nati und ich gesagt haben, egal was passiert, wir geben niemandem die Schuld. Aber wir halten an Gott fest. Das war eine absolute Wüstenzeit für uns. Und wir haben dann unseren Sohn verloren. Wir wussten gar nicht. Es war sehr interessant. Es war eine interessante Begegnung. Bis zu dem Zeitpunkt hieß es, dass es ein Mädchen ist. Und meine Frau, wir mussten dann entbinden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, du kriegst eine Einleitung. Der Sohn war irgendwie im vierten Monat. Und meine Frau, als das Kind geboren, also auf die Welt gebracht worden ist, tot auf die Welt gebracht worden ist, hatten wir uns nochmal verabschiedet gehabt. Und meine Frau, wir konnten das nicht erkennen, weil das Kind wurde erstmal genommen und schön hergestellt. Und meine Frau hatte in dem Augenblick einen Moment gehabt, sie hat ein Bild vor Augen gehabt. Gott hat ihr das Bild geschenkt, dass es gar kein Junge ist, gar kein Mädchen ist. Sie haben gedacht, es wäre ein Mädchen, es ist ein Junge. Und dann kamen sie zurück und sagen, hey, das ist ein Junge. Und meine Frau hat das Bild von diesem Jungen gesehen. So. Und wir haben gesagt gehabt zu dem Zeitpunkt, wir nennen ihn Joshua. Lukas Joshua. Und Lukas heißt der ins Licht geborene. Und Joshua ist gerettet. Und was wir haben gesagt, ab in den Himmel. So haben wir diese Situation genannt, ab in den Himmel. Wir haben unsere Zeit gebraucht, um zu trauern. Genau. Und dann haben wir ihn beerdigt. Ich habe eine Beerdigungsrede gehalten, das ist die meines Sohnes Joshua Lukas. Wir haben tatsächlich auf diesem Grabstein diesen Vers. Deshalb ist mein Herz voller Freude. Und ich kann aus tiefster Seele auch ruhen. Denn mein Körper ruht in Sicherheit. Das ist der Beerdigungsvers von unserem Sohn Joshua, Lukas Joshua. Wisst ihr, wir haben in der Zeit eine große, große Herausforderung erlebt, einen großen Leid erlebt, aber wir haben gemerkt, die Hoffnung, die wir haben, ist, dass Jesus auferstanden ist und wir werden Joshua wiedersehen. Wir werden all die Leute wiedersehen. Die Antwort auf unser Tod ist das Leben Jesu Christi. Und wir können fröhlich sein, wir können glücklich sein, weil eines Tages wird Gott allen Schmerz und allen Leid, die wir erlebt haben, wegnehmen und wir werden voller Freude sein. Deswegen ist meine größte Leidenschaft immer, wenn ich irgendwo bin, wenn du Jesus Christus nicht kennst, wenn du nicht weißt, dass du eines Tages mit ihm verbunden bist, dann triff diese Entscheidung. Dann triff die Entscheidung, mit Jesus verbunden zu sein. Er besiegt den Tod, er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Sinn, er gibt dir Freude in deinem Leben. Und wenn du das erleben möchtest, dann bete und verbinde dich mit Gott. Gott ist ein Gott der Freude, Gott ist ein Gott der Hoffnung, Gott ist ein Gott der Auferstehung, Gott ist ein Gott, der Glück bringt, schon hier auf dieser Erde. Du kannst ihn lieben, du kannst dich freuen, du kannst Gott genießen hier auf dieser Erde. Du kannst das, was Gott dir gegeben hat, anderen Menschen weitergeben, indem du siehst, die Gaben, die Fähigkeit, die dir Gott gegeben hat, das Land, das Glücksland, dass du das anderen Leuten weitergibst. Und über den Tod hinaus wird Gott Glück und Freude geben, weil er den Tod besiegt hat. Deswegen würde ich gerne am Ende beten und dann weiß ich gar nicht, was passiert dann. Es geht dann weiter. Jesus, danke, dass du lebst, dass du auf diese Welt gekommen bist, Herr, dass wir uns so auf dich verlassen können. Ich spüre den Schmerz, der hier im Raum ist, aber diesen Schmerz hast du am Kreuz getragen, Herr. Und ich möchte über diese Gemeinde deine Freude hineinbeten, deinen Segen hineinbeten. Ich möchte dir danken, dass du viel vorhast, weil du einfach gut bist. Nicht, weil wir alles können, weil wir dir was bringen können, sondern weil du alles gebracht hast, alles getan hast, damit wir Zeugen sein können, damit wir Licht sein können. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt Trost schenkst, dass du jetzt Hoffnung gibst, dass du Gnade schenkst, Herr. Ich bete, dass du alles wegnimmst an Traurigkeit und an Freude hineingibst, Herr. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt nicht Jesus kennst und wenn du überlegst, ob das jemand ist, der in deinem Leben das Sagen haben will, dann möchte ich einfach dich einladen, jetzt, dass ich ein Gebet sprechen werde und du kannst es leise in deinem Herzen einfach aussprechen. Und dann lade ich dich ein, mit Jesus verbunden zu sein. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du Glück in mein Leben haben möchtest und dass du mein Glück bist. Es tut mir leid, dass ich mein eigenes Glück gesucht habe, dass ich mein eigenes Leben geführt habe. Von diesem Moment an möchte ich mit dir verbunden sein. Ich will dir glauben, ich will dir vertrauen und ich möchte dich bitten, dass du mein Herr wirst. Ich möchte dich bitten, dass du mein Retter wirst und ich will mit dir verbunden sein. Ich will dir folgen und ich will dir dienen mit großer Freude mein Leben lang. Amen.